Der fatale Wettlauf um den Nordpol. Seitdem bekannt ist, dass die Polkappen im Zuge der Erderwärmung aufschmelzen, liefern sich einige Industrieländer einen verschärften Wettkampf um die dadurch frei werdenden Ressourcen am Nordpol. Anstatt die Abschmelzung der Eisdecke als Mahnung und Abschreckung gegen eine verfehlte Industrie-, Wirtschafts- und Umweltpolitik zu begreifen und in der Folge dessen so etwas wie Reue und Einsicht zu zeigen, sind die üblichen Verdächtigen wieder einmal dabei, die scheinbare Gunst der Stunde zu missbrauchen, um an noch mehr fossile Brennstoffe zu gelangen, die sie dann abfackeln können, um den Klimawandel noch mehr zu beschleunigen. Das klingt nach einem schlechten Witz, nicht wahr? Nach einer von Kafkas groteskeren Logikbomben. Die meisten von uns nehmen den Nordpol intuitiv als eine Art Niemandsland wahr, das keinem anderen Staat gehört. Das stimmt leider nicht so ganz. Es gibt etwas, das sich Arktischer Rat nennt, und es gibt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, ein internationales Abkommen des Seevölkerrechts, das alle Nutzungsarten der Meere regeln soll. Für die 8 Staaten, die dem Arktischen Rat permanent angehören, ist das Seerechtsübereinkommen das einzige multilaterale Verwaltungssystem, das in der Region Geltung hat, und sie widersetzen sich der Idee, einen internationalen Staatsvertrag aufzusetzen, der sich etwa am Antarktisvertrag von 1959 orientiert. Wenn es darum geht, den Nordpol zu verwalten und zu bewirtschaften, wollen die Arctic Eight weiterhin eine bevorzugte Rolle spielen, die ihrer Meinung nach im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen steht und sich aus ihrer geografischen Lage, ihren Hoheitsrechten sowie politischen und wirtschaftlichen Interessen ableitet. Was die Governance, also die Verwaltung der Arktis betrifft, herrscht erhebliche Unsicherheit. So kann die UN-Kommission zwar die Größe des Festlandsockels feststellen, aber sie hat nicht die Befugnis, zwischenstaatliche Streitfälle zu schlichten. Nachdem sie Empfehlungen erlassen hat, obliegt es den Staaten selbst, miteinander über Seegrenzen und Ansprüche zu verhandeln. Die Funktion des Arktischen Rates ist eingeschränkt. Er wird vor allem für sein wissenschaftlich fundiertes Umweltengagement und die strukturellen Vorarbeiten für die multilaterale Zusammenarbeit geschätzt. Der Arktische Rat befasst sich jedoch nicht mit politischen oder sicherheitsrelevanten Fragen. Folglich wurden bereits Zweifel angemeldet, ob er als wichtigstes Gremium für die Lösung von Problemen in der Arktis geeignet ist. Der umstrittenste Versuch, den politischen Rahmen der Arktis zu beeinflussen, war ein Treffen der USA, Kanadas, Russlands, Norwegens und Dänemarks im grönländischen Ilulissat im Jahre 2008, auf dem die Arctic Five ihre privilegierte Rolle in der Region hervorhoben. Dass aber die übrigen 3 Arktisstaaten, nämlich Island, Finnland und Schweden, übergangen wurden, rief heftige Reaktionen hervor. Tonangebend war hierbei die Regierung Islands, nicht zuletzt, weil sich die isländische ausschließliche Wirtschaftszone, auch 200-Meilen-Zone genannt, bis zur Grönlandsee erstreckt, ein Randmeer des Nordpolarmeeres. Guckt man sich das auf der Karte an, sieht man schnell, dass sich die arktischen 5 leicht gerade auf Kosten von Island einigen könnten, das dann praktisch vom Nordpol ausgeschlossen wäre. Der Hauptvorwurf lautete, dass die Ilulissat-Initiative die Legitimität des Arktischen Rates als wichtigstes Arktis-Gremium untergrabe. die Arctic Five hätten mit der Formulierung ihres hegemonialen Anspruchs eine Rückkehr zur Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts eingeläutet. Die übergangenen drei Länder zwar auch, nur eben nicht ganz so erfolgreich. Ich bin ins ermüdende Detail gegangen, um deutlich zu machen, dass hier kein Ausrutscher, keine Gedankenlosigkeit im Spiel ist. Man will tatsächlich die Katastrophe des anthropogenen Klimawandels nutzen, um an mehr verwertbare Rohstoffe zu gelangen. Um welche Rohstoffe handelt es sich und wie viel wird man daran verdienen können? Derzeit gibt es nur Annäherungswerte. Nach Schätzungen von US-Geologen liegen rund 25-30% des globalen Vorkommens an den fossilen Brennstoffen Erdöl und Erdgas im Gebiet des nördlichen Polarkreises. Dann gibt es wohl an die 10 Milliarden Tonnen von sonstigen wirtschaftlich verwertbaren Kohlenwasserstoffen wie Methan, Hexan und Ethan, um hier nur einige zu nennen. Außerdem aufgrund der geologischen Ähnlichkeit mit Alaska, Nordkanada und Sibirien steht zu vermuten, dass es erhebliche Mengen an Gold und Uran geben wird. Des Weiteren geht es um ganzjährig begehbare Schiffsrouten, sowohl für den Handel als auch für Militäreinsätze, Fischfanggebiete und dergleichen. In Geld ausgedrückt, eine Menge Holz. Wahrlich wird hier das Füllhorn über uns ausgeschüttet. Naja, nicht über uns natürlich, sondern über diejenigen, die sich sonst den Reichtum der Erde unter den Nagel gerissen haben. Putins Russland hat demonstrativ mit Hilfe eines Roboterarms aus einem U-Boot eine russische Fahne aus Titan auf den polaren Meeresboden in 4300 Meter Tiefe am Lomonossow-Rücken gesetzt. Eine symbolische Geste, werden die Russland-Klaköre beschwichtigen sagen, aber symbolische Gesten haben die unangenehme Eigenart, echten Taten voranzugehen. So geschah es in der neuen Welt, als die Conquistadores aus Spanien, Portugal, England, Frankreich und den Niederlanden ihre Gebietsansprüche im Namen ihrer jeweiligen Könige erhoben haben. Diese wurden nicht unwidersprochen von den anderen Conquistadores und ihren jeweiligen Königen akzeptiert, und so kam es zu diversen Kriegen, bis am Ende klar war, wer welche Territorien mit Hilfe von Waffengewalt sein eigen nennen konnte. Nur eines war unstrittig: die indigenen Völker hatten keine Rechtsansprüche. Sie standen von vornherein als Verlierer fest. Was den symbolischen Charakter der russischen Aktion angeht, muss man wissen, dass die Russen behaupten, der Lomonossow-Rücken würde noch zu ihrem Festlandssockel gehören, von dem aus die 200-Meilen-Zonen der Arctic Eight berechnet werden. Würde dieser Claim Bestand haben, hätten die Russen Ansprüche auf gut 460.000 Quadratmeilen mehr vom Nordpol als das, was zurzeit allgemein anerkannt ist. Zusammen wäre das ungefähr die Hälfte des gesamten Nordpols. Nun ja, Russland war nie besonders schüchtern, was das Erheben von Gebietsansprüchen angeht. Vorhersehbar ist, dass auch der Südpol abschmelzen wird, da dieser Prozess sichtbar schon im Gange ist. Es wird etwas länger dauern, weil die Antarktis etwas größer ist und die Eisschicht dort ist auch dichter und tiefer, was die Kälte besser hält. Aber das sind retardierende Momente. Klar ist, dass das Riesenheizwerk namens Menschheit am Ende auch den Südpol bezwingen wird. Ein Sieg, der bekanntlich nicht zu unserem Vorteil sein wird. Ironischerweise werden gerade die demnächst verfügbaren fossilen Brennstoffe am Nordpol dazu beitragen, dass der Südpol noch schneller abschmilzt, als dies ohnehin der Fall wäre. Nicht, dass dieser Gesichtspunkt irgendjemanden zum Innehalten und Nachdenken veranlassen wird. Wir in Deutschland gelten als umweltpolitisches Vorbild im Weltmaßstab, sind aber nicht gewillt, unsere eigenen selbstgesetzten und, mit Verlaub gesagt, ziemlich bescheidenen Klimaziele zu erreichen. Im ewigen Konkurrenzkampf zwischen Umweltschutz und Arbeitsplätzen zieht hierzulande die Umwelt immer die Arschkarte. Ganz offensichtlich sind bestimmte Kräfte wild entschlossen, den letzten Euro, Dollar oder Rubel aus der Erde auszubuddeln. Dann wird man eine kahle, unbewohnbare Erde haben, aber wenigstens die Kontostände der Aktionäre, Oligarchen und sonstige Kleptokraten werden ein ordentliches Guthaben aufweisen.